Der Predigtext für unseren heutigen Sonntag, 1. Mose 9, ab Vers 18, einschließlich des ganzen Kapitel 10, lesen werden wir jetzt aber zunächst nur die Verse 18 bis 29 von Kapitel 9. Also 1. Mose 9, 18 bis 29. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs. Und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte, und er sprach: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Sohn, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre, und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, dann starb er. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir schreiten im biblischen Bericht über die menschliche Urgeschichte Kapitel um Kapitel voran. Dabei stoßen wir heute gleich auf mehrere sehr erstaunliche Informationen über die Entstehung und auch die Entwicklung der Menschheit. Unser heutiges Gotteswort sagt uns zunächst: Von den Nachkommen des Sem, Ham und Japhet ist die ganze Erde bevölkert worden. Männlicherseits betrachtet stammen damit alle von Noah ab. Da kommen wir nachher noch mal drauf. Als Nachkommen des Japhet werden uns nördliche Völker genannt, zum Beispiel Gomer, Magog, aus dem der endzeitliche Gog kommen wird, Meschech und Tubal. Das sind vor allem die Völker auf dem Gebiet der heutigen Türkei und Südrusslands. Insgesamt können wir sagen, es sind die Völker Europas und Nordasiens und auch des Mittelmeerraums darüber hinaus ein Stück weit. Einer der Söhne Gomers ist Tarsis, das wird in der Regel mit Spanien identifiziert, und die Inseln bezeichnen im Alten Testament die Inseln und auch die Küsten des Mittelmeers. Also Griechenland, Italien, Kreta, was sich da so alles im Mittelmeer rumtreibt, aber auch eben die Küsten rund ums Mittelmeer. Die Nachkommen Hams sind die Bewohner warmer Gegenden, vor allem Nordafrika und der Nahe Osten. Kusch ist die Bezeichnung für Äthiopien, Mizraim für Ägypten, Put vermutlich für Libyen. Auch die Philister und die Kanaaniter gehen aus den Nachkommen des Ham hervor. Des Weiteren auch die Bewohner des Zweistromlands, des Landes Shinear. Kusch zeugte Nimrod, werden wir nächsten Sonntag näher betrachten. Dieser Gewalthaber baute Babel, ebenso Ninive und Assur. Ich dachte noch mal heute Morgen bei der Vorbereitung, interessant, dass aus dem Ham eigentlich die Völker hervorgegangen sind, Süden, wo das südliche große Weltreich, die Ägypter, daraus hervorgingen, und das Zweistromland, in dem später dann das Nordreich, die Assyrer, Neubabylonier und so weiter regierten. Also die haben ein breites, etwas aufgefächertes Feld. Nordafrika über den Streifen westlich des Jordans zum Mittelmeer hinauf, dann ins Zweistromland hinüber. Und südöstlich davon liegen die Semiten. Über Sem geht die Segenslinie ja weiter. Aus ihm gingen logischerweise die semitischen Völker hervor. Ich dachte, interessant, gell, diesen Begriff haben wir bis heute. Im allgemeinen Sprachgebrauch redet niemanden von den Japhiten oder Japhetiten. Es redet auch normal kaum irgendeiner außer den Völkerkundlern, vielleicht von den Hamiten. Aber von den Semiten hören und lesen wir jeden Tag. Und ich dachte, ist doch auch interessant, soweit ich das überblicke, gibt es zu keinem anderen Volksstamm einen vergleichbaren Begriff wie den Antisemitismus. Wir sehen daran, welche bleibende Bedeutung die biblischen Segenslinien haben, denn die geht nun mal über Sem. Und wir sehen auch, welchen bleibenden Hass Satans sie auf sich ziehen, diese Segenslinien. Denn ohne diesen Hass Satans auf das gesegnete Volk Gottes gäbe es den Begriff Antisemitismus nicht. Ja? Wir sehen darin auch den satanischen Bruderhass. Denn das ist etwas ganz Besonderes in dieser Geschichte. Die Semiten sind innerhalb der biblischen Segenslinie das Volk Israel, die Juden. Außerhalb dieser Segenslinie aber sind es eben auch ihre größten Feinde, die Araber, bis zum heutigen Tag. Die Nachkommen Sems haben vor allem wohl die Gebiete vom Zweistromland östlich des Jordan hinunter, Richtung Arabien und so weiter. Aber wohl den ganzen Südosten vom Zweistromland Jordan hinüber bewohnt. Fachmann bin ich hier nicht. Wer sich da weiter hinein vertiefen will, da sind Leute wie Roger Libby und so weiter kompetenter in diesen völkerkundlichen Dingen des Alten Testaments. Wichtig ist, dass abschließend in Kapitel 10, Vers 32 nochmals entsprechend zum Beginn dieses Abschnitts, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, ist interessant, Kapitel 9, 19, Kapitel 10, 32, dieser ganze Abschnitt wird von der zweimaligen Betonung umrahmt, das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Geschlechterfolge, in ihren Nationen und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Es wird also am Anfang und am Schluss zweimal ganz ausdrücklich festgehalten, alle Völker, damit alle Menschen dieser Erde, stammen von den drei Söhnen Noahs ab. Damit letztlich von Noah und seiner Frau. Und jetzt ist interessant, unser Thema heißt ja Staune und Vertraue. Erstaunliche Informationen der Bibel. Die moderne Wissenschaft bestätigt genau das, was die Bibel sagt. Dass nämlich alle von Eva, einer gemeinsamen Urmutter, abstammen. Man höre und staune. Das kann man seit Jahren auch in den offiziellen Medien lesen. So etwa in einem Bericht der Welt Online vom 31. Juli 2007, also vor 10 Jahren, unter dem Titel Alle stammen von Eva ab. Das wird dort als wissenschaftliche Tatsache ganz ausdrücklich betont. Ich zitiere mal einige Sätze gleich aus diesem Artikel. Das ist hochinteressant, wenn man das ein bisschen analysiert. Denn da wird wissenschaftlich zunächst die Richtigkeit der Bibel bestätigt. Aber aus ideologischen Gründen der Evolutionslehre etc. kann man das ja nicht einfach so stehen lassen. Also leugnet man es gleich im nächsten Satz und kommt dann aber nicht umhin, im übernächsten Halbsatz dann die eigene Lüge als solche zu entlarven und die biblische Richtigkeit nochmal zu bestätigen. Klingt kompliziert, gell? Und so ist auch kompliziert und dumm, wenn der Mensch wissenschaftlich anerkennen muss, was er nicht anerkennen will. Nämlich, dass die Bibel recht hat. Wirklich zwei Paradebeispiele in diesem Beitrag. Wir lesen zunächst über den Uradam und es betrifft dann über die Flut auch den Noah. Die Wissenschaftler nennen diesen einen Mann, von dem alle heutigen Männer in rein männlicher Linie abstammen, gerne Adam. Er lebte vor 10.000 Jahren. Um die rein männliche Linie geht es hier nämlich um die genetische Zusammenhänge des Y-Chromosomens. Das haben ja nur die Männer. Die Frauen haben zwei X-Chromosomen, die Männer haben ein Y und ein X-Chromosomen. Und an den Besonderheiten dieses Y-Chromosomens und seiner Übereinstimmung von den Merkmalen mit allen Männern der Erde, ob das wir hier sind, ob das Afrikaner sind, ob das Chinesen sind, ob das australische Ureinwohner sind, man kann nachweisen, die haben alle einen gemeinsamen männlichen Vorfahren. Einen. Wird also festgehalten, Die Wissenschaftler nennen diesen einen Mann, von dem alle heutigen abstammen, Adam. Haben also die klare Feststellung, alle heute lebenden Männer stammen von einem einzigen Urvater ab. Aber wie ich schon sagte, aus ideologischen Gründen kann das natürlich unmöglich so stehen bleiben. Dann hätte die Bibel ja recht und die evolutionistische Ideologie unrecht. So lesen wir weiter. Man höre und staune. Adam hatte selbstverständlich viele männliche Zeitgenossen und von vielen von ihnen stammen wir ebenfalls ab. Worauf stützt sich diese erstaunliche Feststellung? Auf gar nichts. Auf rein gar nichts. Es wird einfach behauptet. Man will der Bibel nicht glauben, obwohl die Wissenschaft genau das erkennt und bestätigt, was die Bibel sagt. Und deshalb kann nicht sein, was die Wissenschaft gerade festgestellt hat. Und man behauptet einfach mal ins Blaue hinein und noch mit der Betonung selbstverständlich. Ich habe beim Lesen da auch noch mal gestaunt, gell? Man unterstreicht noch mal mit dem Begriff selbstverständlich das, was man ausdrücklich nicht beweisen kann. Wie kommt man da zur Betonung selbstverständlich? Reine Suggestion, reine Manipulation, ja? Und dann muss der Autor noch im nächsten Halbsatz diese dumme Lüge schon wieder selber entlarven. Der schließt nämlich unmittelbar danach an, nur deren Y-Chromosomen, nämlich die von den vielen männlichen Zeitgenossen des Abraham, von denen wir angeblich alle auch abstammen, deren Y-Chromosomen sind nicht bis in die heutige Zeit dupliziert worden. Erstaunlich, gell? Sie stellen erst fest, wir stammen alle von einem ab, dann stellen sie es wieder fest, wir stammen alle von einem ab und dazwischen drin behaupten sie das Gegenteil. Und das nennt sich Wissenschaft. Ja? Ich nenne es Ideologie. Entsprechend, das kann man am spezifisch weiblichen Erbgut, nur für die, die es hören wollen, der Fachbegriff der sogenannten Mitochondrien-DNA ebenfalls feststellen. Das ist eine speziell weibliche Erbsubstanz, die sich nicht im Zellkern, sondern in der Substanz der Eizelle befindet. Und die kann deshalb nur in der rein weiblichen Linie von Mutter zur Tochter, zur Enkeltochter und so weiter weitergegeben werden. Und so wie man beim spezifisch männlichen Y-Chromosom nachweisen kann, dass alle heutigen Y-Chromosomen auf einen einzigen männlichen Urvater zurückgehen, so kann man das auch bei der spezifisch weiblichen Mitochondrien-DNA. Der zitierte Artikel von 2007 in der Welt Online trägt deshalb auch die Überschrift "Wir stammen von einer", Betonung einer, wir stammen von einer Eva ab. Es ist ja auch interessant, dass die Wissenschaft hier von Adam und Eva spricht. Selbst in ihrer Begrifflichkeit kommen sie im Grunde kaum drum herum, zu bestätigen, wie sehr die aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis den Angaben der Bibel entspricht. Adam und Eva. Deshalb verwenden sie ja diese Begriffe. Aber auch hier darf natürlich die Bibelkritik in gehabtümlicher Weise nicht fehlen mit der Behauptung, auch Eva hatte viele weibliche Zeitgenossinnen, von denen wir abstammen. Wieder fragen, woher kommen sie drauf? Doch rein gar nichts. Denn wieder müssen Sie im nächsten Satz feststellen, nur deren Mitochondrien-DNA wurde nicht bis heute gerettet. Also wir behaupten es einfach mal ins Blaue hinein, obwohl wir keine Belege dafür haben. Ich muss nicht alles nochmal wiederholen, also wir sehen. Aber wir dürfen uns als Christen ganz entspannt zurücklehnen und uns von ganz tiefem Herzen freuen, wie klar und wie zuverlässig die Bibel ist und dass sie das Licht der Wissenschaft in gar keiner Weise zu scheuen braucht. Da, wo Wissenschaft echt und ehrlich das sagt, was sie wirklich feststellt und nicht das sagt, was sie ideologisch bedingt verfremdend hinzufügt. Und wann lebte diese Urmutter? Auch das ist interessant. 2007 hat man noch sowohl den Adam, den Urvater, auf Zehntausende von Jahren und die Urmutter auf 160.000 Jahre zurückberechnet. 2013 kam ein Bericht über einen heftigen Glaubenskrieg unter Evolutionsanhängern, also nicht Schöpfungstheoretiker, sondern Evolutionsanhänger, die auf einmal nach neuer Berechnung der Mutationsraten nur noch auf einen Zeitraum von 6.500 Jahren kommen. Nach neuer wissenschaftlicher Erkenntnis lebte die gemeinsame Urmutter aller heutigen Frauen vor 6.500 Jahren. So viel zur Evolutionslehre, ja? Und damit befinden wir uns in exakter Übereinstimmung mit den biblischen Zeitangaben. Staune und vertraue dem Wort Gottes, ja? Wenden wir uns nach diesen Beobachtungen kurz dem Noah zu. Dieser hat ja soeben die Arche verlassen und dem Herrn ein Opfer dargebracht. Was tut er als nächstes? Soweit uns die Bibel davon berichtet, gerade hat er geopfert, dann erzählt uns die Bibel als nächstes. Er baut einen Weinberg an. In der Elberfelder ist so übersetzt, als hätte er damit begonnen. Es ist nicht richtig übersetzt, er hat es einfach getan. Das ist bereits eine Interpretation. Man kann streiten darüber, aber ich persönlich gehe davon aus, dass es auch vor der Sintflut schon Weinbau und gab und Wein getrunken wurde, spricht nichts dagegen. Nicht im Weinberg liegt das Problem, ganz einfach biblisch. Wenn Gott ein Problem mit dem Weinberg hätte, würde er nicht sein Volk Israel als seinen Weinberg und sich selbst als Weingärtner bezeichnen. Also nicht im Weinberg und auch nicht im Wein. Trinken liegt das Problem, das liegt vielmehr in der Menge des Weins. Ich habe mich gefragt, was treibt der Noah da? Habe mir gedacht, vielleicht hat er sich einfach so gefreut, die Flut mit seiner Familie heil überstanden zu haben und nach den furchtbaren Jahrhunderten der Gewalt und des Bösen auf dieser Erde, da herrschte nun weithin Ruhe und Frieden. Da mag sich Noah vom ersten Wein nach der Flut etwas zu reich eingeschenkt haben. Jedenfalls lag er betrunken und nackt in seinem Zelt. Calvin schreibt dazu, eines zeigt die Erzählung klar, nämlich wie hässlich und schändlich die Trunkenheit ist. Gegen den Wein ist nichts zu sagen von der Bibel, gegen die Trunkenheit sehr wohl. Der ehrwürdige alte Mann, sonst so mäßig und nüchtern, so Calvin weiter, wird in aller verächtlichster Verfassung zum Allgemeinen gespött. Auch hier sehen wir, die Bibel malt keine verklärten Heldenbilder. Die Bibel erzählt uns die Geschichte von Sündern und Versagern. Und selbst die größten Gottesmänner, zu denen Noah ohne Zweifel auch mitzählt, haben sich einer wie der andere als Sünder und Versager herausgestellt. Adam ließ sich von seiner Frau verführen zur Sünde. Noah betrank sich. David beging Ehebruch, Petrus verleugnete seinen Herrn und so weiter und so fort. Aber, liebe Geschwister, das ist zugleich so tröstlich. Um gesegnet an der Hand des himmlischen Vaters leben zu können, um seine Verheißungen für sich in Anspruch nehmen zu dürfen, muss man kein frommer Superheld sein. Jeder reumütige Sünder, wirklich absolut jeder reumütige Sünder, und wenn er so tief in der Sünde gesteckt hat, kann ein solches gesegnetes Leben an der Hand des Herrn führen. Es ist, soweit ich sehe, die einzige Sünde, die uns von Noah berichtet wird, aber auch hier gilt, eine Sünde gebiert die nächste. Noah liegt nackt im Zelt und schläft seinen Rausch aus, da betritt Ham das Zelt und sieht seinen Vater nackt daliegen. Anstatt nun schleunigst und diskret die Blöße des Vaters zu bedecken und über diese Peinlichkeit höfliches Stillschweigen zu bewahren, hat Ham nichts Besseres zu tun, als den Vater da nackt liegen zu lassen und umgehend den Brüdern zu berichten. Und wahrscheinlich hat er es auch in reichlich spöttischer Weise getan. Das dürfte auch die scharfe Reaktion dann Noahs unterstreichen. Calvin stellt dazu fest, Ham beweist mit seinem Benehmen seinen schlechten Charakter. Hams Frevel lehrt, wie tief die Wurzel der Bosheit im Menschen wuchert, wie sie immer wieder neue Sprösslinge erzeugt, wenn nicht des Geistes Kraft sie dämpft. Gerade aus der Arche gerettet, gerade vom Bösen befreit, da treibt das Böse schon wieder munter aus. Das ist Realität in der gefallenen Welt. Und wir wissen es auch in der Gemeinde Jesu. Ist so. Wir können uns nie zurücklehnen und sagen, das Böse hat mit uns nichts mehr zu tun. Es lauert täglich vor unserer Tür. Und wir brauchen die Hilfe des Herrn, den Blick auf ihn, die Leitung des Heiligen Geistes, damit das Böse immer wieder gedämpft wird in unserem Leben, in der Gemeinde. Sem und Japhet verhalten sich ganz anders. In keuscher Weise nehmen sie ein Obergewand, Ich gehe davon aus, dass es das Obergewand des Vaters lag, das wohl im Zelteingangsbereich lag. Das nehmen sie, breiten gemeinsam aus, gehen rückwärts zu ihrem Vater, bedecken seine Blöße. Man braucht hierzu nicht viel zu sagen, um zu sehen, was Gott von öffentlicher, zur Schau getragener Nacktheit hält. Man kann sich im Gegenteil nur ohne Ende wundern, dass selbst in christlichen und frommen Gemeinden so viel Unklarheit über dieses Thema herrscht. Ich komme da seit mindestens 20 Jahren aus dem Staunen nicht raus. Und wie viel ungeistlicher Umgang mit diesem Thema. Warum der Fluch Noahs nun den Kanaan, den Sohn des Ham, trifft und nicht den Ham selbst, darüber wird unter den Auslegern heftig gerätselt. Ich mache es kurz, ich erspare uns die Rätsel und sage, ich weiß es nicht. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Mit dem ersten Vers von Kapitel 10 begegnen wir dann in einem Nebensatz dem nächsten ganz erstaunlichen Hinweis. Nämlich dem auf die urmenschliche Hochkultur. Es geht um das unscheinbare Sätzchen und dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noahs, Sem, Ham und Jafet. Was ist da erstaunlich? Das hebräische Wort, das hier für Geschlechterfolge steht, Toledot, ist ein Fachbegriff auch für schriftlich niedergelegte Geschlechtsregister. Und genau um solche dürfte es mit diesem Begriff im ersten Buch Mose, wo er immer wieder auftaucht, gehen. Heute besteht Einigkeit, dass die Schrift spätestens vor 5.000 bis 6.000 Jahren entwickelt war. Wir sind damit übrigens wieder exakt bei den Jahresangaben der Bibel. Wir sind nämlich bei der Zeit der Sintflut oder etwas davor. Wir halten uns vor Augen, dass nach derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis die gemeinsame Urmutter aller Frauen vor circa 6.500 Jahren gelebt hat. Wir erinnern uns weiter an die Predigt Evolution oder Schöpfung vom 23.02.2014. Da haben wir gesehen, dass die angeblichen Steinzeitmenschen von zigtausenden Jahren auf ein Alter durch neuere wissenschaftliche Untersuchungen von wenigen tausend Jahren herunterdatiert werden mussten durch Fakten. Und dann sehen wir auf einmal vom Uradam und der Ureva vor circa 6.500 Jahren bleibt nicht viel Zeit bis zur Entwicklung der Schrift vor 5.000 bis 6.000 Jahren. Die Schrift war im Prinzip mehr oder weniger von Anfang an da. Und das sagen unvoreingenommene Wissenschaftler, man kann es in wissenschaftlichen Büchern immer wieder lesen, die menschliche Kultur begegnet uns an ihrem Beginn als Hochkultur, nicht als Steinzeitkultur. Die menschliche Kultur begegnet uns an ihrem Beginn als Hochkultur. Genau das sagt die Bibel. Genau das sagt dieses Verschen. Deshalb ist es so interessant. Woher die Schrift kam, weiß, soweit ich informiert bin, niemand wirklich zu sagen. Man geht natürlich zurück und denkt, Bilderschrift, Hieroglyphen, chinesische Bilderschrift und so weiter, Keilschrift. Aber wie genau, wo die ersten schriftlichen Aufzeichnungen waren, weiß man meines Wissens nicht. Sie war einfach da. Auch das spricht dafür, dass sie einfach durch die Flut mit Noah in der Arche gerettet wurde. Der Noah konnte schreiben, die vor ihm konnten schreiben und nach der Flut, als die Menschheit sich wieder ausbreitete, war die Schrift einfach da. Ganz klar. Von der Bibel überhaupt kein Problem. Schon sehr früh, das weiß auch heute die Wissenschaft, hatte die Menschen 7 Chroniken. Wir können da auch sagen Geschlechtsregister über ihre Stämme und Vorfahren. Und der englische Forscher und Archäologe Weismann stellte fest, dass die alten außerbiblischen 7 Chroniken und Sprache und Aufbau den Geschlechtsregistern im ersten Buch Mose sehr ähnlich sind. Und er war der Überzeugung, anhand von diesen Abschlussformeln, die im Hebräischen Toledot heißen, auch im ersten Buch Mose sehr genau zuordnen zu können, wo eine solchen 7 Chronik aufhört und die nächste beginnt. Und so war Weismann zum Beispiel der Überzeugung, dass Adam selbst in 1. Mose 1 bis 2,4 die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde niedergeschrieben, vielleicht auf ein Tontäfelchen gekritzt und gebrannt hat. Auch die zweite Chronik hätte demnach Adam auf eine Tontafel geschrieben bis 1. Mose 5, 1a, wo es heißt, dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. Er schreibt ja rückblickend bis zu seinem Termin. Die dritte Chronik wäre dann von Noah bis 1. Mose 6, Vers 9 und so weiter. Kann man zu Hause weiter nachgucken. Zumindest die Aufzeichnungen vor der Flut wären dann mit Noah in die Arche genommen worden. Manchen mag dieser Gedanke fremd vorkommen. Der assyrische König Assur-Nasirpal, ich kann nichts machen, so hießen die Kerle im 9. Jahrhundert vor Christus, also dieser Assur-Nasirpal, der hätte sich gar nicht darüber gewundert. Warum? Der berichtet ganz stolz, dass er Steine las aus der Zeit vor der Flut, die er ganz offensichtlich in seiner Bibliothek, in seinen Archiven hatte. Steine. Ob er damit Steinsäulen, Steintafeln, gebrannte Tontafeln meinte, weiß ich nicht. Aber erstens halten wir fest aus dieser Aussage des Assur-Nasirpal, 900 vor Christus etwa, für ihn war die Flut eine Selbstverständlichkeit. So selbstverständlich, dass er nach ihr die Zeit einteilte, so wie wir seit 2000 Jahren die Zeit einteilen vor und nach Christus. So hat Assur-Nasirpal die Zeit eingeteilt vor und nach der Flut beispielsweise. Und zweitens, er berichtet, dass er Texte, Schriftstücke aus der Zeit vor der Flut in seinen Archiven hat und diese Schriftstücke gelesen hat. Derartige Chroniken könnte Mose dann im ersten Buch Mose zusammengestellt haben. Man rätselt ja, woher weiß der Mose das? Der Mose wird ja erst zweiter Mose geboren. Eine ganz einfache, logische, mögliche Erklärung. Es gab vor dieser Zeit entsprechende Chroniken, Geschlechtsregister, und die überliefert und erhalten waren, und der Mose hat die dann zusammengestellt. In einem weiteren Nebensatz von 1. Mose 10 haben wir noch eine erstaunliche Information, nämlich in Vers 25. Und dem Eber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Früher konnte man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, was Gottes Wort da aussagt. Ein Teil der Ausleger sieht hier eine Vorankündigung der babylonischen Sprachverwirrung, in deren Folge sich die Menschen in verschiedene Sprachen und Gruppen zerteilt haben. Soweit ich sehe, kann man diese Deutung aber definitiv ausschließen. Sowohl die hebräische als auch die griechische Sprache haben hier nämlich messerscharf unterscheidende Begriffe. Wäre hier von einer Zerteilung der Bevölkerung dieses Erdkreises die Rede, dann stünde hier das Wort, dem wir in Psalm 9, Vers 9 begegnen. Da heißt's: und er, nämlich der allmächtige Gott, wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit. Mit dem Erdkreis ist jetzt logischerweise nicht der Globus gemeint, sondern die Menschen, die auf diesem Globus wohnen. Und dafür steht im Hebräischen das Wort Teleb und im Griechischen das Wort Ökumene. Das kennen wir als Ökumene. Die religiöse Ökumene, das ist diejenigen, die eigentlich den Weltkreis umfassende Menschheit vereinen will, ja? In 1. Mose 10, 25 steht aber nicht Teleb und im Griechischen nicht Ökumene, sondern das steht im Hebräischen Eretz. Das ist das Land, die Erde als solche. Dieses Wort bezeichnet im Hebräischen die Erde, den Globus, im Gegensatz zum Himmel und noch genauer auf dem Globus das Land in der Unterscheidung vom Wasser. Und genauso auch das griechische Pada. Und genau dieses Land, das Festland auf der Erde, auf dem Globus, wurde in den Tagen des Peleg zerteilt. Eine sehr interessante erdgeschichtliche Aussage der Bibel, denn sie sagt uns, wohlgemerkt nicht die moderne Naturwissenschaft, sondern die Bibel, in jahrtausendalten Berichten sagt uns, dass es einmal einen Urkontinent gab, den die moderne Wissenschaft Pangäa nennt, das Allland, Pan, alles und Gä, das griechische Wort für Land. Und die Bibel sagt uns, dieser Urkontinent bestand bis in die Tage des Peleg. Auch für mich interessant, das heißt, der Urkontinent Pangäa wurde nicht durch die katastrophalen Ereignisse der Sintflut auseinandergerissen, sondern erst Jahrhunderte später. Das heißt, Jahrhunderte nach der Sintflut muss nochmal ein gewaltiges erdgeschichtliches Ereignis stattgefunden haben, das uns die Bibel hier nur in einem Nebensatz berichtet. Die Theorie von der Kontinentaldrift, dass ein zusammenhängender Urkontinent sich später gespalten hat, kam erst vor rund 500 Jahren in der Wissenschaft mit den ersten Beobachtungen auf. denen lag dann auch zugrunde, zum Teil übrigens interessanterweise von dieser Bibelstelle, der deutsche Alfred Wegener, Sohn eines evangelischen Predigers, hat diese Theorie von seinem Vater das erste Mal gehört mit Bezug auf 1. Mose 10, 25. Ja. Also von der Bibel her zum einen, zum anderen von Beobachtungen, ich habe hier mal unseren Globus zu Hause fotografiert, vielleicht kann man es erkennen, da sieht man hier, da sind auch die Erdformationen im Meer, im Ozean, und ihr seht, was ich da mit dem Pfeil abfahre, mitten durch den Atlantik durch, sieht man in atemberaubender Anschaulichkeit, wie bei dieser Zerteilung der Erde der afrikanische Kontinent regelrecht aus seiner ursprünglichen Lage herausgerissen und um tausende Kilometer nach Osten bzw. der Meeresgrund nach Westen verschoben wurde. Und man sieht es auch, das hat natürlich die Wissenschaft dann irgendwann drauf gebracht, als man eine ungefähre Vorstellung hatte von den Kontinenten, wie genau zum einen der nordamerikanische Kontinent, der südamerikanische hier reinpasst und so weiter. Peneg liegt zeitlich ungefähr in der Mitte zwischen der Sintflut und Abraham. Dann dürfte also die Zerteilung des Urkontinents Pangäa in die heutigen Kontinente etwa um 2600 vor Christus stattgefunden haben. Ein paar Jahrhunderte hin oder her in dieser Ecke. Und die Bibel hat schon Jahrtausende, bevor der erste Wissenschaftler auf diese Idee kam, genau das berichtet, dass es einmal einen Erdteil gab, der sich später zerteilte. Staune und Vertrauen. Wer dem Wort Gottes vertraut, liebe Geschwister, ist immer aktuell. Wer dem Wort Gottes ohne Abstriche vertraut, ist immer auf der Höhe der Zeit. Der hat immer eine solide Grundlage unter seinen Füßen, dessen Leben steht auf einem festen Fundament. Und deshalb nehmen wir uns auch Zeit für diese ersten Kapitel der Bibel. Sie gelten ja gemeinhin als obskure Märchengeschichten, als wissenschaftlich längst wiederholte Legenden. Und wenn wir genau hingucken, dann stellen wir das Gegenteil fest. Wir staunen, welches Wissen über die Urgeschichte der Menschheit und der Erdgeschichte die Bibel schon seit Jahrtausenden enthält und die Menschheit Jahrtausende gebraucht hat, bis sie mit ihrer Wissenschaft wieder das feststellt, was uns die Bibel schon lange sagt. Ebenso sicher und zuverlässig sagt uns die Bibel, was in Zukunft geschehen wird. Und so haben wir einen zuverlässigen Kompass für unser Leben. Denn darum geht es ja nicht nur, dass wir staunen, sondern dass wir sinnvoll was mit nach Hause nehmen. Wer dem Wort Gottes vertraut, der hat einen zuverlässigen Kompass für sein Leben. Und deshalb dürfen wir auch andere, ganz besonders auch unsere jungen Leute einladen, ihr Leben, das noch in langen Jahren, so Gott will, vor ihnen liegt, dass sie dieses Leben an diesem Kompass ausrichten. Denn nur mit diesem Kompass, mit dem Wort Gottes, fahren sie und wir nicht in die Irre, sondern gelangen wir alle miteinander sicher ans Ziel. Und das will doch hoffentlich jeder von uns. Amen.